Wann hast du dich das letzte Mal vor einer Entscheidung gedrückt und warum? Das ist eine nächste Frage.
Vielleicht soll ich mich so langsam auf die Couch legen hier.
Ich finde, das bietet sich total an, weil du sitzt in der
Küche. Weil einfach so, du stellst einfach die Fragen, ja. Bleibst sitzen, ich ja. Lege mich da einfach hin.
Du kannst dich hin, leg dich doch hin, Klüsen, das ist in Ordnung. Nimm dein Mikro mit. Bitte.
Das ist Auf ein Date mit, der Feelis-Podcast von Cosmopolitan mit Clüso.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cosmopolitan-Podcast. Ich bin Melanie Jasner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von David Beckham bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art fearless sind. Wie furchtlos? Finden wir heraus. Was es ihr also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum fünften Date? Es sollte ein Kerl sein, der poetisch, lustig und tiefsinnig zugleich ist. Genau den habe ich gefunden. Deutschlands Vorzeigepoeten Clüso. Mit seinen neuen Hits Tanzen und Sag mir, was du willst, schubst er unsere Hüften und Gedanken aufs Lebensparkett. Aufgrund der Corona-Krise konnten wir uns nicht persönlich treffen, also hatten wir ein lustiges Skype-Date. Clüso saß dabei in seiner Küche in Erfurt, obenrum mit weißem T-Shirt und schwarzer Trainingsjacke, die in seinem Leben aber keine Funktion hat außer Style. Seine neue Frisur, die, wie er sagt, missglückt ist, statt Cillian Murphy von Peaky Blinders gab Spud aus Trainspotting, wird von seinen Kopfhörern noch zusätzlich platt gedrückt. Clüso selbst ist das Gegenteil von platt. Dafür sorgt schon sein Haustier, die Kaffeemaschine. Clüsen, ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen. Und du bist live zugeschaltet aus Erfurt, richtig?
Richtig. Ich sitze in meiner Küche hier. Mhm. Und hier mache ich aber auch ganz viele Interviews. Hier bin ich gerade.
Ist das gerade dein Büro sozusagen? Und wie viele Espressi hast du heute schon getrunken?
Oh Gott, ich habe nicht mehr gezählt. Ich habe einfach ich liebe diese Kaffeemaschine. Und ich habe Freunde, die sagen, wieso filmst du immer diese Kaffeemaschine? Ich so, wieso filmst du deinen scheiß Hund? Und er so, kannst du doch nicht vergleichen. Ich so, doch, ich liebe diese Kaffeemaschine. Nee, und die macht wirklich guten Espresso, deswegen.
Also ist deine Kaffeemaschine, hat schon den Stellenwert von einem Haustier?
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, mach die morgens auch munter. Wann fängst du denn an?
Ich muss sie munter machen. Ich muss die einmal einschalten. Die braucht eine Weile, um aufzuheizen. Mhm. Das ist so ein richtiger Siebträger, so ein Oldschool-Teil. Und dann ziehe ich mich an und dann komme ich wieder und dann sind wir beide ready.
So, Clüsen, weißt du, was ich heute mit dir machen möchte? Während des Podcasts? Ja. Also ich möchte gern mit dir auf eine Reise gehen. Und zwar durch deine Musik und dein Leben. Und weißt du, was der rote Faden ist?
Nein.
Der rote Faden, das ist, wir wollen herausfinden, wie mutig du bist. Mhm. Weil, das ist ja auch der Fearless-Podcast, das heißt, es wird einige Fragen geben rund um Mut und auch noch ein paar andere. Also es gibt was ich offensichtlich an dir furchtlos finde, aber das sage ich dir jetzt noch nicht, das sage ich dir erst nachher. Mhm. Weil vorher würde mich noch interessieren, jetzt während der Corona-Zeit, ist ja alles ein bisschen anders. Was würdest du sagen, was ist bei dir mehr und was weniger geworden? Also zum Beispiel telefonierst du mehr, verschickst du mehr Sprachnachrichten? Hast du mehr oder weniger Schlaf?
Was natürlich wahnsinnig wenig ist, ist gerade live. Wahnsinnig wenig sind Kontakte zu meinen Eltern gewesen. Jetzt kommt das wieder. Meine Großeltern habe ich jetzt ganz lange nicht gesehen. Und das ist natürlich völlig anders. Das geht jedem gerade so.
Was auch weniger geworden ist, ist ja klar, weniger Umarmung. Fehlt dir das?
Weißt ich muss du? Sagen, dass ich das teilweise mache, selbst wenn man sich so seitlich wie so eine Katze aneinander kuschelt. Einmal so den Kopf an die Schulter schmeißen. Puff. So, ich kann es nicht lassen. So, mir fehlt das total.
Ist deine Corona-Umarmung so seitlich?
Meine Corona-Umarmung ist quasi so katzenmäßig einmal am Körper entlang streifen. Also zumindest bei Leuten, die ich sehr gut kenne. So, jetzt nicht bei jedem. So,
ja, aber du solltest jetzt auch nicht an alle umarmen. Das ist ja der Sinn.
Sollte auch nicht mich an allen reiben quasi.
Ja, auch zu Nicht-Corona-Zeiten. Gut, das ist deine Sache, wenn du das gerne machst. Ja. Und was ist zum Beispiel, was vermisst du zurzeit am allermeisten?
Ist wirklich meine Großeltern zu sehen und zu umarmen und da einfach normal so mit denen ein bisschen zu hängen und zu fragen, wie es geht, Kaffee zu trinken. Kaffee und Kuchen bei Omi, das vermisse ich, und Obi.
Ja. Ja. Telefoniert ihr viel?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, die haben da nicht so Bock drauf. Aber wir haben ein paar Mal telefoniert, klar.
Hm. Aber hast du die jetzt die ganze Zeit nicht gesehen?
Ich habe sie jetzt wirklich die ganze Zeit nicht gesehen, ja.
Hm. Und was du aber gemacht hast zu der Zeit, jetzt, du hast zwei Hits rausgebracht. Und ein,
richtig?
Ja, das ist auch die gute Sache. Und ein würde ja sagen, tanzen und sag mir, was du willst. So, sag mir, was du willst auf dem Cover.
Ja.
Gibt es die Option ABC? Ich würde es gerne aufbrechen, sagen die Top 3, die du wolltest, bevor du berühmt geworden bist und heute.
Die Top 3 vor Corona und nach Corona.
Genau, die Top 3 vor dem Weltuntergang und danach.
Die Top 3 vorm Bekanntsein. A, Bekanntsein. Ich glaube, Patti Smith hat das mal im Interview gesagt. Er hat gesagt, ein Musiker, der Songs raushaut und sagt, ich will gar nicht, dass sie gehört werden, der lügt.
Mhm.
So, ich glaube, das ist schon ein großer Wunsch. Wenn man Musik macht oder Geschichten erzählt, dann will man auch, dass die Songs gehört werden von der Welt. Natürlich umso schöner, wenn das Publikum auch so ist, wie man sich das vorstellt. Das kann man sich ja nicht immer aussuchen.
Bist du zufrieden mit deinem Publikum?
Das ist nicht geflunkert. Ich bin sehr zufrieden und ich habe Kollegen, die sagen, Mensch, du hast so ein geiles Publikum. Ich so, ja.
Kollegen, die auf dein Publikum neidisch sind, ja.
Ja. Und wenn ich mir ihr Publikum angucke, verstehe ich das auch.
Was ist denn das Tolle an deinem Publikum?
Das ist sehr lieb formuliert. Das Tolle an meinem Publikum ist, dass es Leute sind, die quasi nicht so verloren sind in der Musik und das so als letzten Strohhalm nehmen, so, sondern die, ich habe das Gefühl, also ich hänge ja auch manchmal mit den Leuten, wenn ich Spontankonzerte spiele. Ansonsten auf Großkonzerten schaffe ich das nicht mehr, so mit den Leuten zu hängen. Dann ist natürlich, hat man die so stundenlang aufgegeilt und dann kann man da jetzt nicht in die Masse reinrennen. Aber nach so Spontankonzerten an der Bar mit den Leuten, mit den Fans, die ich dann gar nicht mehr so nennen würde, sind einfach Leute, die meine Mucke mögen. Da merke ich halt, das sind Leute, die zwischen den Zeilen lesen, die irgendwie engagiert sind. Irgendwie haben die auch ein Engagement, dass sie irgendwas machen können, haben das Glück, dass sie gerade ausreden können und so weiter. Yeah. Das finde ich sehr angenehm und das muss ja nicht so sein. Es kann ja auch wirklich sein, dass es Leute sind, die Musik einatmen, weil sie das brauchen und dann so an einem kleben und nicht normal mit dir reden können. Und diese,
also der Fanstatus ist nicht so krass, ne?
Ja, das ist, ich habe nicht so das Gefühl, dass es so, dass sie so die Fanantenne aufhaben. So, ich so ein Superstar für die bin. So, ich bin irgendwie der Klüsen, der in ihr Leben getreten ist durch die Musik und jetzt ist cool, und dass wir miteinander quasseln. Endlich mal miteinander reden.
Endlich mal ein bisschen quatschen, weil Klüsen, das ist mir nämlich auch aufgefallen, deine Unbefangenheit, weil nach den Konzerten tatsächlich, du quatschst ja echt mit jedem, also mit jedem.
Ja, aber ey, ich habe das Gefühl, ich habe dann die ja auch lange nicht gesehen oder noch nie. Und habe ja auch eine Sehnsucht zu dem...
Ja.
Und eine Sehnsucht zu dem, wo meine Musik landet, und finde es sehr interessant, was die so anstellt, weil ich habe ja nur die Fantasie, was sie anstellen könnte. Jedenfalls Frage, das ist eine sehr lange Antwort, Frage zwar, A, B, C, also bekannt werden wollen, also bekannt sein oder dass meine Musik gehört wird, war wirklich ein großer Wunsch, und das merkt man besonders an dem Album Gute Musik. Da ist es wirklich so, ich wollte, dass die Leute das jetzt hören und dass sie das wahrnehmen.
Und du bist ja auch viel auf der Suche. Was willst du nie finden?
Die komplette Zufriedenheit.
Mhm.
Kann ich nicht gebrauchen.
Wirklich?
In meinem Beruf ist das tödlich.
Kann ich nicht gebrauchen.
Ich rede so ein bisschen von dem Feeling, so, dass Probleme nicht immer schlecht sind. Und das ist in meinem Beruf einfach so. Mhm. Ich ernähre mich auch ein bisschen von dem, was so in meinem Leben passiert. Das passiert ja auch genug. So hier und da. Und das ist halt gut. Ich schreibe darüber. So. Und ich stelle mir einfach nur vor, das würde ausbleiben. Wenn du mich fragst, was ich nie finden will, dann ist es, dass das einfach nur wie so eine Linie weitergeht. Immer wenn es mir schlecht geht, fällt mir das ja nicht so auf. Aber wenn ich danach dann einen Song geschrieben habe und der immens erfolgreich ist, denke ich mir, krass. So, danke, schlechte Zeit.
Wir kommen jetzt zu dem vorher erwähnten Furchtlos-Part, zu den mutigen Fragen.
Hey!
So, pass auf. Also was ich an dir mutig finde, zwei Dinge, die offensichtlich sind. Und es war vorhin einmal diese Unbefangenheit, fand ich wirklich, im Umgang mit Menschen, weil du null Berührungsängste hast. Das finde ich mutig. Und das andere, was ein bisschen größer ist, das hast du vorhin auch schon erwähnt, ist, dass du vor 4 Jahren so einen Neuanfang gestartet hast, dass du wirklich einfach dich passend zu deinem Albumtitel von einem getrennt hast und neu durchgestartet bist. Würdest du sagen, das war auch wirklich einer deiner mutigsten Schritte?
Jein. Ich würde das nicht als, weiß nicht, ob das so mutig war, sondern es ging einfach nicht mehr. Mhm. Der Mut war vielleicht da drin, dann irgendwann den Entschluss zu fassen, aber das meine ich halt mit dem, wenn man das mal, manchmal ist die letzte aller Optionen, die man sich ausmalt, eine Trennung. So. Aber wenn es dann nicht mehr geht und man das wirklich einem jemand mal erklären kann, was ich vorhin meinte, diesen Satz, dass man jemand sagt, ja, ey, ich glaube, bei mir läuft es gar nicht gut und ich fühle das nicht mehr. Dann hat das, glaube ich, dann geht es eher um Verrat und ich weiß nicht, ob es da um Mut geht.
Es wirkt vielleicht von außen mutig, aber du hast recht, in dem Moment ist es dann, ist ja ein langer Prozess und dann ist es eigentlich so der notwendige Schritt mehr.
Genau, das ging einfach nicht mehr. Dieser Neuanfang mit der Band und so, muss ich dazu sagen, wir hatten ja auch keinen großen Knall. Aber der Mut lag da drin, dass wir haben uns nicht gestritten und gewartet auf den Streit. So, sondern es lief eigentlich geil. Ja. Und das war irgendwie das Verrückte.
Ja, aber das ist dann schon mutig, so. in dem Moment das zu machen. Das ist ja wie eine Beziehung, was ja auch eine Beziehung ist. Das ist ja, hat ja Beziehungsstatus, sowas. Wenn es eigentlich keinen richtigen Grund gibt, sich trotzdem zu trennen.
Ja.
Keinen Streit.
Aber ich bin dann wiederum ein Feigling, so. Ich hätte viele von denen auch öfters anrufen können oder fragen oder sowas. Mache ich dann auch nicht. Es hat auch so ein Vakuum hinterlassen bei mir, dass ich da auch schlecht drin bin, weil es mir so viel bedeutet hat. Auch wenn das vielleicht keinen Sinn macht, aber oder so sinnvoll klingt, aber dass man vielleicht, wenn man die Zeit zurückdenkt, dass doch Leute sind, die mir sehr viel bedeuten, aber genau aus dem Grund traue ich mich manchmal nicht anzurufen.
Hast du mittlerweile auch schon angerufen?
Ich glaube, ich habe auf Situationen gewartet, wo das auf der anderen Seite ähnlich war, dass dann eine Sehnsucht entstanden ist. Ich war zum Beispiel mit Christoph Bernewitz, meinem ehemaligen so jetzt Gitarristen, auf Tour wieder und habe eine Tour gespielt und meiner Band erklärt, dass ich gerne eine neue Band bauen würde für die Tour, für Handgepäck, dieses kleine Album. Und da würde ich gerne den Gitarristen mitnehmen und würde gerne mit dem hängen, Musik machen und gleichzeitig ein bisschen aufarbeiten, was da so passiert ist. Es war schön, war ganz wundervoll.
Es gibt jetzt Fragen, die stelle ich jedem Interviewpartner.
Aha, also nichts mit mir zu tun, ich soll es nicht persönlich nehmen.
Genau, du bist nicht nur mutig, du bist auch schlau.
Ach, danke. Es geht runter wie Öl. Du auch.
Ja, danke. Darauf einen Schluck Wasser. Also, pass auf.
Muss man schnell antworten?
Nee.
Also, ist das
nee, ist keine Schnellfragerunde. Das ist mit Hirn, nicht nur mit schnell Hirn raushauen. Ah. Ja. Wenn deine Eltern, und ich würde jetzt in diesem Fall sagen, wenn dein Opa Horst... Okay. Eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würde. Welche wäre das?
Das ist schwierig, weil ich als Kind wirklich einen Vogel hatte. Ich hatte überhaupt keine Angst. Also ich hatte so die normale Angst, was so vielleicht hohe Bäume oder wenn man zu hoch klettert oder irgend sowas. Aber so auf Leute zu gehen oder sich irgendwo hinzustellen und anfangen zu singen oder auf den Tisch zu tanzen, das war überhaupt kein Problem. Und da wird der Opa bestimmt sagen, das hat er von mir.
Ja.
Weil Opa war genauso und noch viel krasser. Opa ist der krasseste Superstar, den ich kenne. Er ist einfach der Wahnsinn und der alle möglichen Leute unterhalten kann und keine Angst vor Leute anquatschen und einen Gag bringen und den nochmal verfeinern und entertaining und sowas. Das habe ich wirklich ein bisschen von ihm. Gerade in so einem Alter von 9 bis, weiß ich nicht, 14 oder so, da war ich crazy.
9 bis 14 warst du crazy, weil du vor nichts Angst hattest, aber was hast du noch gemacht, außer dich hinzustellen und zu singen, was ja dann schon der Vorbote war für heute?
Ich habe auch einfach irgendwelche Sachen, ich habe einfach hatte so einen Matchbox-Koffer mit und habe da Bonbons reingetan, wir waren bei einem Pferderennen oder so und habe ich die verkauft. Bonbons, heute bin ich morgen teuer. Und dann habe ich Kohle gemacht und habe mir Bonbons gekauft. Und meine Eltern, was macht der Typ da? Ja. Was macht der da bitte?
Das ist so niedlich, weil ich kann mir das so vorstellen, wie du wirklich dort deinen Koffern und so in der Meute unterwegs und wollen sie Bonbons und deine Eltern, die mussten dich ja wahrscheinlich fast anketten, weil du überall unterwegs warst. Und dann hast du dich so verloren in der Menge.
Ja, einfach weg war der Typ.
Warst du oft weg? Mussten deine Eltern dich oft suchen?
Ja, ich glaube, man erzieht sich da so gegenseitig. Also.
Wie hast denn du als Kind deine Eltern erzogen?
Naja, man kommt immer eine halbe Stunde später, als man eigentlich sollte. Und irgendwann ist eine Stunde später okay und dann macht man halt so weiter. Und man hält so den Rahmen, dass man es nicht übertreibt. Aber dass man schon mit Laufe der Zeit auch geschafft hat, zwei Stunden später zu kommen, als üblich war, erzieht man sich so gegenseitig so. Und in der Zeit, wie ich weg bin, war so ein bisschen, das stand so im Raum, du kannst überall hin, fahr nach Afrika, aber komm um 6 wieder. So, das hat sich dann gelockert so.
Bist du ein unpünktlicher Mensch eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil du dich im Moment verlierst, ne?
Ja, aber ich nehme das viel genauer in den letzten Jahren als vorher. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich wirklich ein paar Leute habe, die mir begreiflich gemacht haben, irgendwann auf eine schöne Art, gesagt haben, guck mal, ich komme aus Hamburg, fahre 4 Stunden Zug, du bist schon hier, ein Raum weiter und kommst eine halbe Stunde zu spät. Wieso ist deine Zeit wichtiger als meine? Und das habe ich schon vor Augen, wenn ich Termine habe. So. Es kann nur passieren, dass ich im Tunnelblick auch einfach irgendwas vergesse. Ich habe auch schon Interviews einfach vergessen. So. Steht da auf dem Zettel, ich gucke drauf, aber ich sehe es nicht. Also das, aber so, ich komme nicht mehr so gern zu spät wie früher oder nicht mehr so egal.
Was ist denn das Größte, was du mal vergessen hast?
Ey, alles. Ich habe gestern mit Flammi darüber unterhalten, der meinte so, hast du jetzt endlich mal ein Backup gemacht? Ich so, scheiße, ja stimmt, wollte ich machen. Ey, ich weiß noch, du hast letztens deinen Laptop da und da liegen lassen im Hotel, da sind wir noch zurückgefahren oder im Restaurant. Alter, und du hast kein Backup und 20 Songs drauf, ich würde durchdrehen. Ich so, ja, aber wir haben ihn ja wieder. Und dasselbe ist mir an der Uni neulich passiert. Also das heißt neulich vor Corona, aber ich mein Laptop, ich war im Café und habe ich den Laptop da vergessen. Und zum Glück hat einer gesagt, das war noch Klüsen, der da seinen Rucksack hatte und hat den abgegeben. Am nächsten Tag habe ich den dann erst gekriegt. Da war wirklich, waren einfach komplett neue Songs drauf mit wenig Backup. Richtig dämlich.
Oh, du bist aber schon noch geil verplant. Das spricht ja auch für dich. Irgendwie.
Gut. Lass es so stehen.
Ja, wir lassen das so stehen. Es gibt, was mich noch interessieren würde, weißt du, es gibt doch immer Leute, die bestimmte Eigenschaften aus einem rauskitzeln, ne? Je nachdem, mit wem man so zu tun hat, zum Beispiel auch bei Freunden von mir, stelle ich mir mal fest, die einen, mit denen kann ich besonders lachen, mit den anderen kann ich vielleicht ein bisschen schlauer quatschen, so mit den einen total verrückt sein. Hast du auch so Leute, die bestimmte Dinge aus dir rauskitzeln? Zum Beispiel, wer kitzelt immer das Verrückte aus dir? Mit wem bist du richtig verrückt?
Also da habe ich jemanden, der wirklich außergewöhnlich ist in Berlin. Und wenn wir hängen, kann das schon auch unangenehm.
Ich glaube, ich weiß schon, wen du meinst. Finden. Heißt der B mit Vornamen?
Benjamin,
ja.
Stucki. Ja, mit Stucki ist es verrückt und sehr angenehm. Und Liam, das ist auch jemand, der, eigentlich ist der nicht so drüber oder so, aber wir landen dann immer in Situationen, wo wir quasi irgendwie, dann wir surfen quasi von einer Welle zur anderen und das kann die ganze Nacht lang gehen. So. Und es ist wirklich so, wir treffen uns und sagen, ah, wir holen nur die Jacke, die er da irgendwo vergessen hat. Schnitt. Und dann sind es 4 Partys, auf denen wir sind.
Und wer ist Liam auch in Berlin, oder was?
Liam ist in Berlin, ist Musiker und ist da im Funkhaus Berlin. Hat er sein
Liam
Studio.
Gallagher?
Genau der. Und bei Stucki ist so, mit Stucki erlebe ich auch Dinge, die ich so alleine nicht erleben würde. Also mit ihm erlebt man wirklich tolle, verrückte Sachen.
Und mit wem fühlst du dich...
Und das und so einen Freund habe ich auch in Erfurt, Tino. Das ist jemand wirklich, der kitzelt das Verrückteste raus und ich mag das auch.
Und mit wem bist du besonders mutig? Ist es dieselbe Person dann?
Nicht zwangsläufig. Also Mut müsste man definieren, ob es jetzt um Craziness-Mut geht oder dass man sich mal Dinge traut, die man sich sonst nicht traut. Und da finde ich zum Beispiel meinen Manager ganz cool, Olaf Meinking, der mich in Situationen bringt oder mich fördert an Punkten, ohne dass er sagt, du solltest das jetzt mal machen oder du musst das machen, sondern so Sätze formuliert, der ist auch einfach Anwalt, deswegen hat er die Sätze auch so geil drauf. Er sagt, ich an deiner Stelle würde mal überlegen, ob oder so. Und das finde ich eine super Einleitung, um eben gerade Künstlern, denen man nichts sagen kann und darf, so reinzusingen und zu sagen, hey, vielleicht wäre das und das geil für dich.
Das ist geil, dass du sagst, lässt du dir denn von anderen was sagen? Was muss die andere Person haben, dass du sagst, du nimmst es an? Einmal vielleicht Juristensprache ist ganz gut für dich.
Die Juristensprache ist ganz gut und eben dieses so, ey, ist dein Leben so. Es ist einfach nur ein Tipp, nimm ihn hier bitte und tschüss. Also es geht nicht darum, dass derjenige sich dann quasi sauer, das ist das Schlimmste, hatte ich auch, Leute, die traurig sind, ist noch viel schlimmer als sauer sein, wenn sie dir einen Tipp geben und du das nicht machst. Damit kann ich nichts anfangen, sorry, weil wenn ich den Gedanken auch schon entwickelt habe, dann kann ich das vielleicht annehmen, wenn es auch nicht sofort ist. Aber wenn ich das überhaupt nicht fühle, und auch wenn es crazy ist, dann kann ich das nicht annehmen. Ich fühle es dann einfach nicht. So. Selbst wenn es Sinn macht, was derjenige sagt.
Du sagst es viel, ne? Ich fühle es dann einfach nicht. Ja, finde ich, macht Sinn. Du musst es fühlen immer.
Ich glaube, fühlen viel mit Verstehen hat. Also es kann ja irgendwelche Kopfgeburten sagen, das habe ich verstanden, aber wenn ich es nicht gefühlt habe, verstehe ich es auch nicht. So.
Das verstehe ich.
Hast du gefühlt?
Habe ich gefühlt. Ich habe das gefühlt und verstanden. Mit wem bist du ganz du selbst?
Mit wenig Leuten. Wirklich ganz wenig, muss ich sagen. Es gibt da so ein paar Persönchen, wo das so ist. So richtig ich selbst, so, wo ich einfach so alles ablegen kann. So. Ja.
Ich finde, manchmal denkt man, man ist es mit mehr Leuten, als es dann am Ende ist. Ne? Das merkt man dann, wenn man bei denen ist.
Ich merke das immer, wenn die Gespräche abebben und die Pausen länger werden und immer besser werden. Wenn die Pausen mehr Qualität bekommen, dann ist man auch mehr da. So. Das kann man nicht mit jedem. So. Ich kann eine super Zeit und sehr nah sein und alles mit vielen Leuten haben und auch würde auch wirklich sofort und bei einigen sofort Freund dahinter schreiben. Kein Problem. Und das meine ich auch ernst. Aber so bei mir sein, bei mir selbst sein, so. Dass ich meine, dass ich wirklich alle Waffen ablege, das sind nicht viele.
Sind es meist Leute von früher?
Nö. Nee. Auch.
Und mit wem bist du vollständig?
Das ist eigentlich das Gleiche. Kannst du an der Hand abzählen, ja.
Ja. Wann hast du dich das letzte Mal vor einer Entscheidung gedrückt? Und warum? Das ist eine nächste Frage.
Vielleicht soll ich mich so langsam auf die Couch legen hier.
Ich finde, das bietet sich total an, weil du sitzt in der Küche.
Weil einfach so,
vergesst
du stellst
es
aber
auch.
Die Fragen, du bleibst sitzen und ich lege mich da einfach hin.
Du kannst dich hin, leg dich doch hin, Klüsen, das ist in Ordnung. Nimm dein Mikro mit. Bitte.
Ist eine Weile her mit der Entscheidung, muss ich sagen. Jetzt das Drücken vor einer wirklich... Das Problem ist manchmal, dass ich wirklich Entscheidungen treffen muss, jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten, die sehr, sehr entscheidend sind für viele Leute. Das ist dann die Verantwortung auch, die da drin hängt. Und ich kann dann eine Meinung dazu geben, muss es schnell beantworten für die Leute, weil es drückt, so, ob wir verlegen die Tour. Also das war jetzt wirklich ein großes Thema, wo ich mich auch schwer getan habe. Verlegen wir die Tour, wenn wir warten, bis der Staat sozusagen sagt, dass wir sie nicht spielen können? Dann sind einige Hallen auch bereit, keine Prozente zu verlangen. Wenn ich sie selber verlege, gibt es einige Hallen inzwischen, die sagen, dass sie so eine Art Ausfallprozent haben wollen von einer Tour, die es nie gab und so weiter. Und 1000 Fragen, die im Raum stehen. Und wenn ich es jetzt nicht endlich entscheide, dann kriege ich keine Hallen mehr, weil jeder Musiker gerade verlegt. So. Das heißt, ich kann nicht warten, ich muss jetzt entscheiden. Da hängt aber so viel dran. So. Wenn ich warte, bin ich dann 2 Jahre im Off, aber eben auch meine Band und so weiter. Und das ist halt sowas, wenn du mich dann heute sowas fragst oder ich gefragt werde, sowas zu entscheiden, dann sage ich, okay, kriegst jetzt eine Meinung. Ich muss das für und wieder einfach mal so richtig durchkauen, da fehlt mir gerade die Zeit. Und dann drücke ich mich davor.
Hattest du in deinem Leben öfter Angst vor Männern oder Frauen?
Vor Frauen. Es gab wirklich wenig, also jetzt wirklich Angst. Gab es natürlich Dudes, die sich mit einem prügeln wollen, also wo man auch wirklich Angst hat. So, klar. Also die Angst, dass man jetzt aufs Maul kriegt. Aber so diese Unsicherheit, sich fühlen wie ein 12-Jähriger oder so, obwohl man schon halb erwachsen ist, das können Frauen gut. Starke Frauen können das gut.
Fühlst du dich da immer noch unsicher? Heute bist du jetzt schon
Auch manchmal, das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass ich jetzt quasi in einer Situation sein muss, wo Single-Time oder so und auf der Suche bin, sondern es gibt einfach manche Menschen, die flashen. So. Und dann steht man da und denkt so, boah, irgendwie, wow. Und das kann verunsichern, weil man will das einfach überspielen. Und ich verstehe dann auch manchmal Leute, die mit einer Berühmtheit nicht klarkommen, weil du ja gestern noch in ihrem Badezimmer warst, während die fast nichts anhatten und da irgendwie stattgefunden hast in deinem Leben. Auf einmal stehst du vor den Klonk und sie versuchen das so cool wie möglich zu überspielen. Und es macht extrem unsicher und zieht einen die Schuhe aus irgendwie so. Und es geht einem, kann natürlich, weil ich auf Frauen stehe, quasi kann das passieren, dass da mal eine steht, obwohl ich nicht auf der Suche bin oder irgendwas und dann denkst du, fuck, ich muss das jetzt extrem gut überspielen. Die finde ich gerade ziemlich cool.
Und wie überspielst du es?
Genauso cool und schlecht wie alle. So am Tisch anlehnen und abrutschen. Ja, okay. Niemand, ich weiß nicht, ob man das merkt in dem Moment, weiß ich nicht. So.
Ich glaube,
irgendwie merkt man ja, das ist gerade so. Wenn es dann noch auf Gegenseitigkeit beruht, dann wird's, kann es richtig, ganz richtig lustig werden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob man das als Angst bezeichnen kann. Ja, und ist eher Unsicherheit oder eher, ja, so. Oder wo man so, in solchen Situationen hätte ich dann eher Angst, wenn man zu dritt ist, dass der eine, mit dem man gekommen ist, jetzt auch noch weggeht.
Dann kriegst du die Händchen. Liebe, dass er deine Hand hält.
So, bleib bitte da.
Geh bitte, ich muss aufs Klo. Nein.
Bleib da. Du musst nicht aufs Klo.
Heute nicht mehr. Ja. Bleibst jetzt da.
Das ist eine schöne Frage übrigens, finde ich sehr gut. Das fetzt sowas.
Du hast doch auch den tollen, weißt du, als ich auch geguckt habe, vor 19 Jahren hast du schon so einen geilen Song geschrieben, Gib mir Mut.
Finde ich auch, und das war da sind alle Sachen drin, schon bevor ich bekannt geworden bin.
Ja, das ist, als ob du den Song heute geschrieben hättest.
Als hätte ich den heute geschrieben, ja. Wie das quasi genau. Es war ja damals, aber das mache ich aber gerne. Ich träume mich quasi so in der Zeit nach vorn und dann passiert sie mir.
Ich finde auch. Willst du Gib mir Mut 2 schreiben? Ich wäre total gespannt, was du dann da erwähnst, weil, also toll fand ich da, du hast zum einen gesagt, gib mir Mut zu unterscheiden, wer Freund ist und wer nicht.
Und gib mir Mut, dass wir Bretter, die die Welt bedeuten, nicht vor unseren Köpfen tragen.
Mhm. Und auch, dass der Ruhm dich nicht irgendwie
genau
kaputt macht. Ist alles nicht passiert, ne?
Also zumindest bin ich noch hier. Und
auch noch eine Zeile aus dem Song. Die fand ich so schön, und weil das auch über Freiheit geht. So, und du weißt es doch, sag doch mal kurz die Zeile. Hier, frei zu bleiben, gib mir Mut, also frei zu bleiben, frei zu schreiben, da Applaus besoffen macht, genau. Und dieses Freiheitsding. Das würde mich noch interessieren, weil zum Beispiel auch einer deiner liebsten Vorbilder, Bob Dylan, der hat auch den schönen Satz gesagt, no one is free, even the birds are chained to the sky. Also,
an den Himmel gekettet. Mega.
Ja. Was bedeutet es für dich, frei zu sein?
Das bedeutet mir persönlich schon sehr viel. So. Ich richte mich schon sehr danach, dass ich eine gewisse Bewegungsfreiheit habe, eine gewisse Spontanitätsfreiheit, eine gewisse auch in der Musik Sachen machen darf und ausprobieren möchte und so weiter. So. Ja.
Freiheit.
Bedeutet mir extrem viel, ja.
Und sich auch ungebunden fühlen. Das andere Zitat von ihm ist, I'm more an adventurous type than a relationship type. Hat es auch was mit Freiheit zu tun? Ich bin mehr der Abenteuertyp als der Beziehungstyp.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ganz einfach, weil die Musik meine erste Liebe ist. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer für jemanden an meiner Seite manchmal zu warten, bis ich eine Sehnsucht entwickle. Die kommt, die ist auch da, aber es dauert halt einfach länger als bei anderen Leuten. Weil bei mir, wenn ich jetzt im Tunnel bin und Musik mache oder mit Leuten zusammen wie jetzt die Tage, gehen einfach mal 7 Stunden rum wie nichts. Dann schafft man noch Essen, dann labert man noch, dann macht man weiter noch mal 6 Stunden irgendwas bis spätabends. Und plötzlich sind 5 Tage rum. Und das bedeutet mir so viel, dass ich die 5 Tage nicht merke. Ich merke sie einfach nicht. Und wenn ich unterwegs bin oder mich eine Sache widme. Und da ist immer diese Musik und diese Idee und wie so eine erste Liebe. Und das ist halt echt schwierig. Ich persönlich brauche Beziehungen nicht so wie manch andere, die ich kenne. die sagen, ich brauche diese Beziehung. Und wenn sie zu Ende ist, dann brauche ich eine andere Beziehung.
Ja.
So, ich bin nicht so der Typ, der gerne alleine ist, und ich teile mein Leben auch gerne. Und da bin ich halt nicht so. Ich brauche das nicht so wie andere, so zum Atmen. Ich brauche das anders.
Mhm.
Kann ich nichts für. Manchmal würde ich das auch gerne anders haben, ist aber so.
Das ist ja auch, also da musst du ja auch nichts für können.
Da musst du nichts für können, Junge.
Wenn das so in dir drin ist. Ich habe das nur gerade einfach so nachhallen lassen. Weil ich finde eigentlich, ja, irgendwie ist es auch schön. Es ist ja auch schön. Es hat für die andere Person nicht. Oder, aber es ist an sich ja auch irgendwie ein schöner Ansatz. Nee.
Aber umso schöner, wenn die Person das versteht. Ich check das ja dann auch. Das ist dann auch cool.
Ja. Was für dich Alltagspoesie?
Alltagspoesie sind Sätze fallen, die nichts wollen, aber ganz große.
Mhm.
Das Ende der Straße flimmert in mein Herz. Ist ein Satz, der klingt total nach Poesie.
Mhm.
Ist aber mal so gefallen zwischendrin. Oder jemand sagt was zu jemandem, Alltagspoesie. Oder ich weiß nicht, auch Bilder, wie Leute irgendwo stehen. So, das kennt jeder, dass man so ein altes Ehepaar sieht und denkt, die sind so süß. Das ist für mich auch eine Alltagspoesie, wie sie so stehen, wie man diese Jahre mit sich, hinter und vor sich hertragen. So, das ist auch eine Art Poesie. So, wo man so merkt, Mensch, ey, die sind bestimmt 40 Jahre zusammen, Minimum 50. Wenn ich jetzt damit anfange, kriege ich es überhaupt noch hin. Und das finde ich geil manchmal. Oder einfach nur, wie Leute miteinander sind oder wie, ja, der Mensch so. Ich glaube, der Mensch spielt eine Rolle in der Alltagspoesie, auf jeden Fall eine große Rolle.
Das ist total schön. Und weißt du, du hast doch auch einmal, hast du früher erwähnt, und ich habe dann, dass Mascha Kolecko ja deine Lieblings mit ein, die Gedichte von ihr sind.
Ja, weil die sind zum Beispiel nicht so, dass es jetzt wie bei einem Arthur Rimbaud oder so von den Seiten fließt, sofort, wenn man das aufmacht, sondern sie redet so, aber es hat dann unglaubliche Power und sehr poetisch dann, wenn man das Gefühl versteht, was dahinter ist.
Ich war in Panama im Urlaub und dann waren wir ganz oben in den Bergen und so. Und ich hatte auf der Reise den Gedichtband in meinen Träumen, Leute, des Sturm, ne? Und dann war das ja so von ihr. Hast du den auch? Kennst du den?
Nee, ich kenne nur den das lyrische Stenogramm. Kenn ich. Aber da war dann ein Gedicht. Das würde ich mir sofort holen.
Ja, schreib mal auf. Also der. Geholt. Ja, ich sehe schon deinen Stift. Schöner Stift. Mhm. Klüsen notiert sich jetzt, was er als nächstes kaufen muss für ein Gedichtband.
Wie hieß das?
Ich sag's dir, in meinen Träumen läutet es Sturm.
Das, so heißt es, ist der Buchtitel?
Ja.
Das ist quasi wahrscheinlich aus dem Gedicht. In meinen, das ist ja schon wieder geil.
Mhm. Das ist richtig mein schön. Träumen. Und dann kannst du dir gleich noch dazu notieren, auch es gibt, hast du nicht schön geschrieben?
Doch, ich habe mich gefreut über die Zeile, die ist schon wieder so groß. Ich liebe die. Das ist wirklich.
Also die Poesie von Mascha Kolecko. Und weißt du, was da für ein schönes... Warte mal, ich habe doch ein Gedicht von ihr. Wegweiser, kennst du das?
Nein, weiß ich jetzt erstmal nicht, vielleicht.
Sind 7 Zeilen, soll ich sie dir vorlesen?
Ja, sehr gerne.
Am Kreuzweg fragte er die Sphinx, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links? Sie lächelte, du willst die Bahn, die dir bestimmt ward in dem Plan. Links braust der Sturm, rechts heult der Wind. Du findest heim ins Labyrinth.
Oh, das ist genau das, was ich meine. Es ist immer dieses, es fängt so ganz normal an und denkst so, die waren ja auch, glaube ich, mit Kästner, war die auch befreundet.
Mhm, als und sie in Berlin
das waren. Das fängt irgendwie so, wie man halt redet oder ein Gedicht aufschreiben würde und so. Aber dann kommen so Zeilen, kommen da dazwischen drin vor, das finde ich Hammer.
Das ist so schön, wenn du das nachwirken lässt. So links braust der Sturm, rechts heult der Wind. Du findest heim ins Labyrinth.
Ins Labyrinth. Das ist eine Zeile, die ich am liebsten klauen würde, weil die so gut ist. Mache ich nicht, weil quasi Mascha. Und ja, fällt mir bestimmt auch was Schönes ein. Aber das ist so, da bin ich neidisch und eifersüchtig. Ich denke mir, fuck.
Aber du wirst eine ähnliche Zeile finden.
Ich werde eine finden. Ich finde nur dieses nach Hause ins
Labyrinth ist einfach so schön. Fühlst du dich auch manchmal so, dass du nach Hause kommst ins Labyrinth?
Ja, also ich glaube, meine Wohnung kann mich gerade nicht mehr sehen. Ich habe mich ja echt schon verlaufen, glaube ich, jetzt zur Corona-Zeit auf jeden Fall. Jetzt reicht's auch.
Aber die ist auch so schön aufgeräumt. Du hast doch da fast nichts drinstehen, ne?
Ich habe wirklich wenig. Mhm. Ich habe wirklich so hier einen Schaukelstuhl in der Ecke, einen alten, hier einen angefertigten Tisch. Mein Konzept ist ja, keine großen Möbel zu haben, damit man immer umräumen kann.
Ja.
Je nach Lust und Laune, damit die Wohnung einem nicht so vorkommt. Immer wie die eigene.
Klüsen.
Mhm.
Was würdest du sagen, wenn du schon so sagst, von zu Hause und innere Ruhe? Du hast ja auch mal gesagt, selbst wenn du ruhig wirkst, bist du es nicht.
Ja.
Wann warst du denn zuletzt so innerlich ruhig?
Ist mir schon fast peinlich, immer nur über quasi auf die Musik zu sprechen zu kommen. Aber das sind wirklich so Momente, wo ich einfach sowas von weiß, wo es lang geht oder eine Sicherheit verspüre, dass ich auch eine innere Ruhe habe. In quasi. Das sind Momente, wo ich wirklich ruhig bin und du hast gefragt, wann das letzte Mal, ne? Ja.
Oder wann vor allem?
Wann vor allem? Ja, in Zweisamkeitsmomenten. Also wenn man wirklich seinen Seelenpartner gefunden hat und einfach zusammenhängt und nicht viel sagen muss, dann ist natürlich die absolute Gechilltheit auch innen. Dann ist man innen total so.
Wenn du jetzt so eine Ruhe brauchst, wer kann sich denn immer bei dir melden?
Wer sich immer bei mir melden kann? Ey, eigentlich können sich alle bei mir melden. Ich habe nur die freche Angewohnheit, dass ich mein Handy wirklich nur benutze, um selbst zu telefonieren. Ich gehe da nicht so oft ran.
Wirklich? Also du nimmst nicht, wenn man dich anruft, nimmst du nicht ab?
Nicht nie, aber es passt so selten. Und ich, und ich bin da eiskalt. Und bei mir ist es immer super, wenn man eine SMS schreibt und einfach sagt, kannst du mich zurückrufen oder so.
Und wann rufst du dann zurück?
Ich rufe dann, wenn es passt, rufe ich zurück.
Und weißt du, was noch so diese Schmerz und die Melancholie, ne, finde ich, ist ja auch so ein Begleiter von kreativen Menschen wie dich.
Ja.
Würdest du dir manchmal wünschen, du hättest es nicht? Oder ist es was du auch sagst, wo du sagst, das gehört dazu und es ist auch ein schöner Zustand?
Ich habe das in jungen Jahren ignoriert oder eben durch Zerstreuung weggemacht und immer erst begriffen, wenn ich Songs geschrieben habe, dass das die ganze Zeit da ist. Also sowohl, dass ich Bock habe auf Mollakkorde mehr, dass ich auch die Art von Musik, die ich höre und auch vor allen Dingen schreibe und was für Zeilen ich schreibe, worauf ich Bock habe, dachte ich so, immer ist es dabei die ganze Zeit. Diese, wobei bei mir das auch immer noch Sonne gibt am Ende, aber ist es einfach, die Melancholie geht nicht weg. So. Und dann, entweder, wie gesagt, habe ich mich gewundert, was ist das und so. Jetzt weiß ich, dass es vollkommen okay ist. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht ein melancholisches Empfinden hat. Mit meiner kleinen Achterbahn, mit der Musik da, kann ich sehr gut damit umgehen. Es ist ja wie meine, wenn man so will, so eine Art Couch. Ich schreibe das auf und ist sehr förderlich, die Melancholie bei mir. Und ich bin auch bekennender, fröhlicher Melancholiker.
Das ist ein schöner Satz, fröhlicher Melancholiker. Aber das ist ja eh das Kennzeichen der Melancholie. Das ist ja ein Gemütszustand, der auch wieder weggeht. So ein Auf und Ab.
Und ich kann es mir auch angucken in Zeiten. Durch dieses Schaffen und die Musik habe ich ja wirklich eine Art Tagebuch. Wie gesagt, mal mehr autobiografisch, mal weniger. Und ich kann auch zurückschauen und sehe dann auch die helleren Zeiten. In so Momenten, wenn man es so fühlt, wenn man es so richtig kapiert, so irgendwie so, dass man traurig ist.
Mhm.
Manchmal checkt man das ja nicht. Man hat einfach nur miese Laune oder das läuft nicht oder whatever. Wenn es so richtig kapiert ist, so richtig wahrhaftig so, da denkt man ja nicht, dass es sofort wieder weggeht. So.
Aber weißt du, wann die kommt? Nach so großen Momenten, hast du ja gesagt, nach so Auftritten vor allem auch. Wenn so sehr euphorisierende Momente vorangehen.
In meinem Leben sind es diese berauschenden, hellen Momente, die so ein bisschen was haben, wie als war man als Kind im Fernlager und der Bus entfernt sich von dem Haupttor und dann stehen noch drei Nasen, die von ihren Eltern abgeholt werden, alle winken und dir wird klar, das hier ist zu Ende. Und alle sagen, wir melden uns wird nie passieren.
Ja.
Und diesen Moment quasi habe ich nach Natur, dass ich zu Hause sitze und denke, scheiße, das ist jetzt wirklich vorbei und das ist jetzt auch, weil eine Tour für mich ist, für die Leute, oder ich kann mir vorstellen, geht es mir zumindest bei anderen Bands, dann denke ich, ach, der ist mal wieder auf Tour, das muss ich mir angucken. Aber jede Tour ist natürlich anders, weil jedes Album anders ist. Jede Tour hat andere Songs, also eben auch andere Feeling. Und die sind dann vorbei, weil neues Album, neue Songs, neue Tour. Und dieses dieses Feeling, was da mittransportiert wird pro Album, macht das irgendwie so besonders, wie einen eigenen Film. Und der ist definitiv zu Ende, wenn die Tour zu Ende ist. Und man hat lange dafür gearbeitet. So. Und man ist so zusammengewachsen mit der Band und eben auch viele Impressionen und Eindrücke, die ausbleiben. Und man muss sich so schön mit sich beschäftigen und sich selber aushalten und dieser restlichen Energie, die übrig ist. Horror ist das.
Ja, und es ist ja auch der Moment, wenn du sagst, wie nach der Klassenfahrt, dann kommst du nach Hause und du lebst jetzt nicht mehr in der WG. Du hast es ja geschafft, mit Mitte 30 auszuziehen und bist dann allein, was du, glaube ich, auch sehr genießt. Aber ist es dann so, dass du am liebsten noch jemand mitnehmen würdest von deiner Crew und sagen, komm, lass mich nicht allein.
Ja klar, alle am liebsten. Oder so, ja. so mit Timmy habe ich das oft gemacht, mit meinem Drummer, dass wir dann immer noch gehangen haben irgendwo oder... Oder man dann einfach, oder mit Antonio, dem Saxophonisten, dann das noch irgendwie noch ein Spontankonzert hinterher gehangen und die Matratzen nebeneinander und abends noch weiter unterhalten und eine Flasche Wein und so. Klar, das so ein bisschen ausdehnen. Klar hätte ich das gerne gemacht oder mache ich das gerne. Es ist einfach wie so, oder nach dem Konzert ist auch so ein sehr ernüchternder Moment. Ich laufe dann durch die Halle und alle Becher liegen rum und es ist taghell, weil Leute die Bühne abbauen. Ich denke mir, das war eben 10 Minuten her, dass alle in der vollen Euphorie waren und...
Düsen, was findest du, ist das schönste und das schmerzhafteste Gefühl?
Das schönste und das schmerzhafteste. Mhm. Oh, es gibt so eine Zeile von Trettmann, die echt reingehauen hat. Abschied fällt mir nicht mehr schwer. Abschied fällt mir nicht mehr schwer, finde ich krass. Kenne ich das Gefühl, dass es einem nicht mehr schwer fällt. Aber es ist einer der... glaube ich, schwersten, schlimmsten Sachen. So ab von jemandem Abschied nehmen, sowohl im Leben, in der Beziehung oder in einem Ort oder sogar Tod. Das ist halt krass einfach so. Das ist ein krass, sehr, sehr schmerzhaftes Ding irgendwie so. Oder auch Beziehungen, die auseinandergehen und man findet nicht zusammen und denkt so krass, man war mal Best Friend. Mhm. Jetzt hat man keinen Kontakt, weil es einfach... Für beide förderlich ist es erstmal nicht zu haben, hat man einfach so einen Cut. Das ist schade. Das ist so. Ist aber so. Und das schönste, hast du gesagt, schönste Gefühl? Nee, was hast du gesagt?
Schönste und schmerzhafteste.
Gefühl.
Ja. Zustand kann es auch sein.
Ich muss, sorry, mir geht es halt immer um Mucke, aber jetzt, wie neulich, wo wir einen Song fertig hatten, ich bin durch die Stadt gelaufen und da hatte ich die Maske auf gegen Angst. Weil ich hatte einen Song geschrieben, ich war mega happy. Ich habe mich so groß und erfüllt gefühlt, dass ich irgendwo alleine an der Ecke stehen hätte können und laut singen, ohne Kopfhörer. Das wäre mir nicht peinlich gewesen. Es gibt so Momente, wo man sein Ding gemacht hat oder was erlebt hat, was so cool ist, dass einem der Rest der Welt ein bisschen egal ist. In solchen Momenten merke ich dann, wie stark das gerade war, das Gefühl, dass ich das so wie so ein Kokon um mich herum trage. So ein bisschen wie nach einer halben Flasche Wein, wo du so denkst, ich habe neulich einen schönen Satz gelesen, Vorfreude gibt es nicht ohne Erinnerung.
Oh Gott, ist auch so ein schöner Satz. Wo ist denn der her?
Ja, weiß ich nicht mehr. Sätze, die das Leben schrub.
Vorfreude gibt es nicht ohne Erinnerung.
Ich kann den Vorfreude nennen. Hammersatz. Habe ich ihn eigentlich vergessen, den müssen wir wieder aufschreiben.
Klüsen schreibt sich jetzt den Satz auf für seinen nächsten Song. Hier entsteht gerade ein neuer Song und der wird sehr berührend. Thomas, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt.
Ja, schon lange am Ende.
Ja. Wir sagen jetzt noch Tschüss und kommen, wir verabschieden uns mit meinem Lieblings-Ossi-Wort und das ist nämlich Tschüssi.
Tschüssi.
Magst du es auch so geil. Gern?
Ich mag das sehr.
Schön war's.
Das war sehr schön. Mach's gut.
Du auch.
Das hat mir sehr gefallen. Das war sehr, sehr schön.
Wir auch.
Tschüssi.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao. So, ihr tollen HörersternchenInnen da draußen, das war's mit dem Date. Aber noch nicht ganz. Ihr kennt es ja, wenn man ein Date hatte, schickt man sich danach noch eine Sprachnachricht. Und das passiert ja auch. Was kommt, ist immer eine Überraschung und deshalb freue ich mich da besonders drauf. Und falls ihr Lust habt, zu fliegen, schwurfen, mutig zu sein, hört euch die Mucke von Clueso an. Für alle Fashionistas da draußen habe ich nur einen Tipp. Den Podcast der Madame-Kollegin, der heißt Bonjour Madame und blickt hinter die Kulissen der Modewelt. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert doch den Cosmopolitan Podcast auf ein Date mit auf Spotify, iTunes oder allen anderen Plattformen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, tschüssi, eure Melanie.
Hallo Melanie, Klüsen hier. Das war ein schönes Date, es hat mir sehr gefallen. Ich bin da auch gut nach Hause gekommen, denn da war ich ja schon. Und gib mir Mut 2, finde ich eine schöne Idee. Wenn ich den schreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich die erste Zeile genauso anfangen wie der alte und dann weitererzählen. So 20 Jahre später fast. Gib mir Mut zu sehen, Zeichen zu verstehen, die sich zeigen. Auch in Zeiten wie diesen weiterhin Mut beweisen. Oder so. Auf jeden Fall ist das eine schöne Idee, die da entstanden ist. Ich hoffe, du bist auch gut nach Hause gekommen und wir sehen uns bald dann hoffentlich in echt mit einem Gläschen Wein. Ciao. Nee, so. Tschüssi.